Hallo und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und wir sprechen heute über Erfahrungen aus der Corona-Krise, die sich zumindest in unserem Feld als Lehrer gezeigt haben. Natürlich hoffe ich, dir geht's soweit gut. Natürlich hoffe ich, dir fällt noch nicht die Decke auf dem Kopf und du bringst die Zeit einigermaßen sinnvoll rum und ohne größere Schäden. Bleib zu Hause, ich bin großer Fan dieser ganzen Taktik und wir werden sehen, wie sich das in der nächsten Zeit noch entwickelt. In der heutigen Folge spreche ich über ein bisschen mehr als sonst und ich habe jetzt nicht ein klares Thema, sondern ich habe ein paar weiter ausgreifende Themen, die sich alle ein bisschen mit dieser Corona-Krise natürlich beschäftigen auch. Im Moment haben wir ja alle ein bisschen mehr Zeit und deswegen denke ich, ist es okay, wenn ich ein paar Themen mehr reinbringe. Wir werden uns beschäftigen mit einer Umfrage, die ich abgehalten habe auf meiner Seite. Vielleicht hast du die gesehen, wenn du im Newsletter drin bist. Vielleicht hast du auch mitgemacht. Dann sehr vielen Dank. Ich werde ein bisschen auf die Ergebnisse eingehen dieser Umfrage. Im Weiteren werde ich dann darauf eingehen, was diese Ergebnisse vielleicht für eine Bedeutung haben und welche Fragen sie aufwerfen. Im Anschluss spreche ich über ein paar interessante und überraschende Erkenntnisse, die andere Lehrer auch teilweise gesammelt haben oder ich auch, was mein persönlicher Eindruck ist. Dann möchte ich darauf eingehen, wie die öffentliche Wahrnehmung von Lehrern im Moment wieder netterweise sich entwickelt. Ich spreche über einen Tweet, den ich sehr lustig fand, der mich sehr zum Lachen gebracht hat und ja, auch ein paar Gedanken dazu, wie du deine Zeit jetzt im Moment sinnvoll nutzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir beginnen mit der Umfrage und in dieser Umfrage, wie gesagt, ging es ein bisschen um die sogenannten Corona-Ferien, wie es so schön oder so hässlich heißt. Wer sich das ausgedacht hat, diesen Namen, ja, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, er war kein Lehrer in dem Sinn. Ja, und ich wollte einfach mal wissen, wie der allgemeine Status ist, welche Formen des Unterrichts aktuell verwendet werden und welche Erfahrungen da gemacht wurden. Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich in letzter Zeit relativ viel auf Twitter unterwegs war und Twitter ja doch, sage ich mal, auch eine Art Informationsblase anbietet, gerade was die Lehrer betrifft. Es sind, wenn man gemein ist, könnte man sagen, da sind die moderneren Lehrer, findet man auf Twitter und die gerne basteln, findet man auf Instagram und die nichts von beiden gerne tun, findet man nicht. Das ist natürlich ein bisschen weit gegriffen oder ein bisschen, da lehne ich mich ein bisschen sehr weit aus dem Fenster, stimmt auch mit Sicherheit nicht, aber tendenziell ist es schon so, dass auf Twitter eher der modernere, technisch orientierte Unterricht vielleicht ein bisschen mehr im Zentrum steht. Und deswegen ist es dann schon so, dass man, wenn man sich da viel rumtreibt, einfach sehr schnell das Gefühl hat, wir leben in einer technisierten Gesellschaft und an sehr, sehr vielen Schulen funktioniert es mit der Technik einfach sehr gut und die haben alle sich schon frühzeitig darauf eingestellt und so weiter. Und das deckt sich überhaupt nicht mit meiner persönlichen Erfahrung. Die meisten Schulen, von denen ich weiß, die sind überhaupt nicht darauf eingestellt, auf eine solche Krise. Die haben noch keinerlei Online-Tools am Laufen, die haben noch keinerlei Online-Unterricht vorher schon mal gemacht oder so. Und deswegen habe mich einfach mal interessiert, was sagen denn meine Leser dazu, was sagen denn vielleicht auch Leute auf Twitter dazu und was ist so der allgemeine Stand? Und da haben sehr viele Leute mitgemacht tatsächlich. Ich glaube, es waren an die 350 Lehrer, die mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Also da kommt ein ganz interessantes Ergebnis auch zustande und vielleicht auch eins, das einigermaßen halbwegs valide ist. Frage Nummer 1, fangen wir direkt mal an, lautete, welche Art der Kommunikation mit deinen Schülern oder den Eltern hast du in den letzten Wochen genutzt? Ein Fehler, den ich gemacht habe, war, da waren Mehrfachnennungen möglich, weswegen diese ganzen Prozente, die da rauskommen, nicht besonders aussagekräftig sind. Das werde ich beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bisschen anders machen. Aber auf jeden Fall interessant waren trotz allem die Ergebnisse, denn wie gesagt, wenn man sich in Twitter rumtreibt, dann wird im Moment hauptsächlich mit Online-Tools nur noch unterrichtet. Und die Realität sieht aber tatsächlich ein bisschen anders aus, zumindest die Realität, die ich jetzt erfragen konnte. Die vorwiegende Form der Kommunikation ist nämlich vor allem bei den abstimmenden Lehrern die E-Mail. Und zwar bei fast allen. Also 304 von 350 abstimmenden Lehrer verwenden die E-Mail. Daneben auch sehr viele, die die Post verwenden und auch das Telefon. Ja, und da sieht man eigentlich schon, dass es dahingehend mit irgendwelchen Online-Lösungen wie Mebis oder so nicht so weit her ist, sondern die meisten eben auf die altbewährten Methoden erstmal setzen. Warum das so ist, dazu später mehr. Auch WhatsApp war gut vertreten, tatsächlich. 7% aller Abstimmenden haben das gewählt, also verwenden auch WhatsApp, um mit ihren Schülern zu kommunizieren. Da ist ja auch, zumindest bei uns war das so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, noch ein Schreiben rumgegangen, dass man jetzt während der Zeit der Corona-Krise es auch mit dem Datenschutz nicht so eng sehen muss, was diese Lösungen angeht, was auch Skype angeht zum Beispiel, was in meinen Augen ein kluger Schachzug war. Sehr viele Lehrer haben jetzt ja auch schon mit ihren Schülern WhatsApp-Gruppen und das ist ein bisschen eine Grauzone und so kann man die auch wirklich vernünftig verwenden, diese Möglichkeit der Kommunikation. Ja, relativ viele haben auch einfach Material am letzten Schultag mitgegeben. Bei uns war das dann ein Freitag natürlich auch in Bayern. Und wir haben am Donnerstag war das ja schon absehbar und da haben am Freitag einfach sehr viele das Material noch mitgegeben und einfach für die nächsten Wochen schon mal zur Überbrückung eben ein paar Wochenpläne zusammengestellt. Die Schüler haben die Bücher mit nach Hause genommen und so weiter. Wenn ich mir das so ansehe, stelle ich auf jeden Fall fest, Faulheit kann man den Lehrern allgemein nicht unterstellen. Das war auch daran zu erkennen, siehst du gleich in der nächsten Frage, dass eigentlich alle tatsächlich diese einzelnen verschiedenen Wege ja auch wählen wollten und ihren Schülern auch gerne aktuelles Material immer an die Hand geben wollen. Ein paar weitere Dinge, die eben noch immer wieder genannt wurden, die aber nicht. Ja, die nicht so konventionell sind, also eher zu den neueren, in Anführungszeichen, Methoden gehören, war zum Beispiel eben die Anton-App, falls du die kennst, oder auch Antolin wurde genannt. Die ist wohl relativ oft im Einsatz auch. Relativ wenig kam die Schul-Homepage zum Einsatz. Tatsächlich insgesamt an die 60 Leute, die tatsächlich was über die Schul-Homepage machen, wöchentlich, teilweise alle 3 Wochen, teilweise auch täglich mit irgendwelchen Downloads. Cloud-Lösungen gab es ganz wenige, auch OneNote haben nicht viele benutzt, was mich auch gewundert hat. Und was auch in meiner Umfrage zumindest jetzt nicht so gut weggekommen ist, sind diese Schulplattformen wie beispielsweise Mebis, das ist eine bayerische Schulplattform, die von der bayerischen Regierung sozusagen entwickelt wurde. Hast du vielleicht auch mitbekommen, dass die zusammengebrochen ist, einfach mehrfach, weil es doch, ja, weil es natürlich doch verwendet wurde, jetzt vielleicht halt nicht so sehr von den Leuten, die meine Umfrage gemacht haben, aber die einfach diesen Anforderungen nicht standgehalten hat. Was mich jetzt nicht besonders wundert, denn die liefen nämlich auch vorher schon nicht besonders stabil. So kann man auch Geld verschwenden, aber gut. Wollen wir mal nicht politisch werden. Ja, wenn du genaueres zu diesen Umfrageergebnissen sehen willst, also es gab insgesamt wirklich an die 25 verschiedenen Antworten, die nach und nach ergänzt wurden, auch von irgendwelchen Teilnehmenden. Ich habe die alle hier in den Shownotes verlinkt. Du findest die Ergebnisse nochmal komplett aufgelistet mit mit allen Antworten, mit Diagrammen und so weiter. Schau dir das mal an. Bei uns war es tatsächlich auch, wie gesagt, so, dass am letzten Tag die E-Mails teilweise noch eingesammelt wurden. Bei manchen musste man auch hinterher telefonieren, um E-Mails zu erhalten. Auch dazu möchte ich später noch was sagen. Interessant ist es natürlich mit den Abschlussklassen. Das wird bei uns tatsächlich mit Videocalls gelöst. Auch in allermeisten anderen Kommunikationswegen von Lehrern mit in weiterführenden Schulen auch oder eben da mit Abschlussklassen ist es relativ verbreitet, dass man doch Videocalls macht, weil die natürlich auf die Abschlussprüfung einigermaßen hinarbeiten sollen. So, da ging es jetzt erstmal um die Art der Kommunikation, also so wird kommuniziert. Die nächste Frage bezieht sich dann wirklich auf den Tausch von Aufgaben. Und da ist es wieder so, dass also auf welche Weise haben deine Schüler ihre Aufgaben erhalten, war die Frage. Und da geht es auch wieder, ist es wieder so gewesen, vorbereitete Kopien am letzten Schultag waren eben am allermeisten der Fall. E-Mail, zweitmeisten. Und dann wurde es schon wieder ein bisschen dünn. Viele hatten Kopien in der Post, viele haben wieder die Anton-App verwendet. oder auch den Wochenplan per Mail geschickt einfach. Also das war auch tatsächlich wieder per Mail, zählt auch noch in diese Mail-Kategorie mit rein, aber da geht es eben wirklich speziell um einen Wochenplan, der dann geschickt wurde. Auch jetzt eine sehr verbreitete Variante natürlich. Ja, Anton Antolin, Downloadbereich in einigen wenigen Fällen und die Cloud-Lösungen. Dann ganz wenig wurden auch verwendet, beispielsweise die Online-Angebote von Schulbuchverlagen, die sich ja jetzt überschlagen haben mit Gratisgeschenken. Aber die kommen wohl auch noch nicht so gut an, diese Möglichkeiten. Auch die Lernplattformen haben hier wieder nicht so gut abgeschlossen und auch zum Beispiel die Office 365-Lösungen scheinen noch nicht so verbreitet zu sein. Es gibt ein paar wenige, die Live-Chat verwenden, es gibt so Klassenpinnwände. Ja, Padlet ist auch vielleicht ein bisschen noch zu erwähnen, aber kommt auch nicht besonders häufig vor. Also auch da wird relativ klassisch scheinbar gearbeitet bei den Leuten, die hier mitgemacht haben bei dieser Umstimmung, Umfrage, Abstimmung. Genau. Frage Nummer 3, da ging es dann, falls du Videochats verwendest. Das ist eine schöne Frage, weil da sieht man auch wieder, dass wir ja von unseren Schülern gerne erwarten, dass sie besonders gut lesen. Ich habe festgestellt, dass auch wir Lehrer nicht immer ganz gerne Fragen komplett lesen. Du konntest ja bei dieser Umfrage deine eigene Antwort mit dazu erfinden. Meine Frage lautete, falls du Videochats oder Konferenzen mit Schülern oder Eltern durchgeführt hast, welche Softwarelösungen hast du benutzt? Da steht ganz klar falls und irgendjemand hat mal ergänzt keine. Und das war dann auch die meistgeklickte Antwort, nämlich mit 64% haben die Lehrer keine angeklickt, denn wir lesen alle gut unsere Aufgabenstellungen. Finde ich wieder schön, das ist einfach was Schönes, da kann man sich auch mal wieder mit rausnehmen, dass das Ganze ja doch menschlich ist, dass man vielleicht die Fragen nicht zu Ende liest und einfach irgendwie das Erstbeste anklickt, was man findet. Aber auf jeden Fall lassen wir das mal außen vor. Die wenigen, die tatsächlich mit Videochats und Videokonferenzen gearbeitet haben, haben vorwiegend vier Dinge benutzt, vier Lösungen benutzt oder fünf eigentlich. Vor allem Zoom, falls du das kennst, das ist wirklich so ein Konferenztool, das auch für 40 Minuten beispielsweise umsonst funktioniert. Also da muss man nichts zahlen dafür. Ich denke, das ist wirklich der Grund, warum das auch so viele genommen haben. Normalerweise so eine Videokonferenz mit den Schülern wird dann nicht länger dauern als 40 Minuten. Vielleicht, weiß ich nicht, gehe ich mal davon aus. Auch Skype relativ häufig. Dann Jitsi, was ich noch nicht kannte. Und Microsoft Teams, wahrscheinlich auch in Verbindung eben mit bei Schulen, die Office 365 nutzen, denn da ist Microsoft Teams einfach schon mit dabei. Und WhatsApp Video haben noch 6 insgesamt verwendet. Whereby kenne ich selbst, deswegen möchte ich es mal noch erwähnen. Das ist eine sehr gute Sache, funktioniert auch relativ gut. Einfach über den Browser, man muss sich nicht mal wirklich anmelden, also ist eine gute Sache. Frage Nummer 4, warum verzichtest du auf Online-Lösungen? Also falls du keine Online-Lösungen verwendest, also Online-Lösungen im Sinne von Office 365 oder was auch immer, aus welchem Grund? Da habe ich nochmal speziell dazu gesagt, die Umfrage ist völlig anonym, denn ich habe auch so Antwortmöglichkeiten hinzugefügt wie ich habe keine Lust oder mir ist das zu viel Arbeit. Und diese Sachen, diese wurde wirklich sehr, sehr selten, nur 2%, von 2% der Wähler ausgewählt. Alle anderen, denke ich, hatten da schon eigentlich Lust drauf, so etwas zu probieren. Aber es gibt einfach ein paar Rahmenbedingungen, die dafür nicht gegeben sind. Und der Hauptgrund, der mir absolut einleuchtet, ist, dass viele der Abstimmenden einfach Grundschullehrer sind und bei den Grundschülern einfach nicht klar ist, ob die mit solchen Lösungen überhaupt zurechtkommen. Da ist es gut, wenn die Eltern in der Lage sind, E-Mails runterzuladen und auszudrucken, aber recht viel mehr kann und sollte man vielleicht auch von einem Grundschüler in der zweiten Klasse nicht unbedingt erwarten. Also das ist natürlich klar, wenn die einfach noch nicht so weit gebildet sind, medial, dass die das selbstständig wirklich tun können, dann macht es auch noch keinen Sinn. Zweiter Grund, der mir auch einleuchtet, meine Schüler sind nicht alle mit Internet ausgestattet. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch von unserer Schule kenne. Wir haben gerade auch Geflüchtete bei uns und die haben einfach in Flüchtlingsheimen nicht wirklich zuverlässiges Internet, auf das sie jederzeit zugreifen können. Teilweise ist es zumindest so. Bei vielen wird es natürlich auch als Ausrede verwendet. Das ist eine andere Sache. Jetzt nicht unbedingt, noch nicht mal unbedingt bei den Flüchtlingen, sondern eher bei anderem Klientel, die das dann ganz gerne als Ausrede verwenden. Ja, mein Internet geht nicht oder ich habe keinen Drucker oder so. Muss man dann immer nachforschen, ob das wirklich stimmt. Aber auf jeden Fall ein wirklich valider Grund zu sagen, ich kann überhaupt nicht auf eine Online-Lösung setzen, weil meine Schüler eben nicht alle mit Internet ausgestattet sind. Dann kommen wir zu dem Punkt mit den E-Mail-Adressen. Da möchte ich gleich noch was dazu sagen, denn E-Mail-Adressen scheinen auch viele einfach nicht zu haben von ihren Schülern. Und das ist, ja, wie gesagt, ich sage da gleich noch was dazu, weil ich kenne das auch eben. Bei uns ist auch niemand verpflichtet, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Ich habe auch am letzten Schultag noch hinterher telefoniert und musste mir dann anhören, ja, warum, was ich mir jetzt erdreiste, jetzt eine E-Mail-Adresse einzufordern für so einen Quatsch. Auch nett. Ich habe die E-Mail-Adresse bekommen. Ich bin da beständig. Dann haben wir natürlich auch noch so Mischlösungen von Leuten, die dann habe ich auch mehrere Abstimmungen für diese Lösung, die einfach wirklich Mischlösungen haben. Für manche, die kein Tablet, kein Internet haben, die kriegen es dann per Post. Wieder andere kriegen es per Telefon, wieder andere kriegen es per Mail. Und das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man jedem sein eigenes Bier brauen darf sozusagen und auf 15 verschiedenen Wegen die Materialien an den Mann bringen darf. Finde ich schwierig und da ist es dann auch wieder nachvollziehbar, dass man einfach sagt, okay, einfach alle per Post oder alle per Mail oder alle am letzten Schultag. Relativ wenig wissen nicht, wie es geht, was ich ja schon mal beruhigend finde, was ja auch nicht verwerflich ist. Es wurde ja im Vorfeld jetzt nicht so wirklich geschult, sage ich mal, verpflichtend. Es gab zwar bei uns, gab es schon einige in Anführungszeichen Fortbildungen dazu, aber letztendlich, wenn man sich nicht selber damit auseinandergesetzt hat, ist es halt auch schwierig. Das kommt halt schon noch dazu. Also man war bisher nicht verpflichtet und ich glaube, gerade wenn man jetzt irgendwie seit 30 Jahren Lehrer ist, ist es auch in Teilen zumindest nachvollziehbar, dass man sich damit jetzt bisher noch nicht beschäftigt hat mit solchen Dingen. Und lassen wir mal so stehen. Was ich auch spannend finde, dass manche einfach tatsächlich datenschutzrechtliche Bedenken hatten. Gerade die Schulleiter haben da manchmal nicht mitgespielt. Oder eben ja, datenschutzrechtlich gibt es einfach bestimmte Probleme, die, ja, die das Ganze vielleicht ein bisschen einschränken, dass man jetzt solche Lösungen auch wirklich verwendet. Wie gesagt, eigentlich wäre der Datenschutz diesbezüglich ein bisschen gelockert gewesen, aber da sind sich wohl manche doch nicht so ganz sicher und da herrscht wohl noch Unsicherheit, was das angeht. Also es wurde davon abgeraten, beispielsweise haben hier welche abgestimmt oder die Schulleitung wollte es auch nicht, finde ich auch ganz interessant. Schade eigentlich, aber gut, so ist das wohl. Genau, und wirklich nur ganz wenige, die gesagt haben, mir war das zu wenig, mir war das zu viel Arbeit. Ja, das wirft jetzt ein paar Fragen auf. Warum wird so relativ wenig online gemacht, haben wir ja schon besprochen. Also ich sehe auch wirklich den Hauptgrund darin, dass man einfach nicht weiß, wie man den Schülern das kommunizieren soll, wenn man das nicht im Vorfeld gemacht hat. Das ist vielleicht aber auch ein Arbeitsauftrag für die Zukunft, wenn diese ganze Krise mal gemeistert ist, dass man auch in Zukunft wirklich frühzeitig auf sowas setzt und die Schüler auch anlernt. Man sieht es ja jetzt, die Wirtschaft stellt jetzt, soweit es eben irgendwie geht, auf Homeoffice um und da macht es ja durchaus auch Sinn, wenn ein Schüler schon von Grund auf geschult wird in diesen Lösungen, wie man von zu Hause arbeiten kann. Dann meine Lieblingsdiskussion über verpflichtende E-Mail-Adressen oder eine meiner Lieblingsdiskussionen. Ich verstehe ja bis heute nicht, warum es so ein Drama ist, immer an diese E-Mail-Adressen zu kommen. Ich bin wirklich neidisch auf Schulen, die einfach standardmäßig von Eltern eine E-Mail-Adresse einfordern und diese auch mehr oder weniger verpflichten, diese zu checken. Das hat so viele Vorteile. Es können einfach Elternbriefe verschickt werden an diese E-Mail-Adressen. Man muss da kein Papier mehr verschwenden sozusagen. Es ist Erreichbarkeit gewährleistet. Man muss nicht hinterher gucken, dass die Schüler die auch wirklich abliefern. Man muss weniger hinterher telefonieren. Man muss den Schülern wirklich nicht mehr hinterherrennen. Und das ist eine Entlastung an allen Enden letztendlich. Es wird ja auch sichergestellt, dass die Eltern alle Informationen bekommen und die Schüler eben nicht irgendwas verballern oder Unterschriften fälschen oder sonst irgendwas. Also eigentlich in meinen Augen wäre das etwas, was alle Schulen tun sollten. Viele machen das schon und die meisten Eltern geben die auch freiwillig ab. Ich weiß aber auch natürlich, dass das datenschutzrechtlich wieder ein Problem ist, gerade wenn diese E-Mail-Adressen dann auf irgendwelchen privaten Servern rumliegen, auf irgendwelchen privaten Laptops, ist mir ja alles klar. Ich finde es aber dennoch einfach rückständig, tatsächlich. Ich finde es rückständig und ich weiß auch, dass es viele gute Lösungen dazu gibt, die auch den Datenschutz durchaus sichern, wirklich einfach Bezahlangebote, wo der Datenschutz einfach gesichert ist. Und ja, es ist schade, dass es scheinbar immer noch nicht in keinster Weise verbreitet ist. Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, warum haben eigentlich so wenige Schulen ein System wie Office 365 sich angeschafft und in Benutzung? Denn tatsächlich Office 365 gibt es ja sogar als Gratis-Variante für die Schüler, als Online-Variante natürlich. Ja, ich weiß aber natürlich, warum so wenige Schulen das haben. Ich hatte das große Glück, in meinem zweiten Jahr im Referendariat an einer Schule zu sein, die schon vor ja, diesen damals gefühlt 10 Jahren mit Office 365 beispielsweise gearbeitet hat. Und zwar fest mit der Bezahlvariante, das heißt wirklich jeder Schüler hatte Zugang auf Office 365, die Lehrer konnten sich das auch auf dem PC runterladen und das war eine wirklich tolle Sache, aber es braucht natürlich jemanden, der sich darum kümmert und da ist das große Problem. Man braucht jemanden, der das Ganze wartet, der die Schüler einpflegt, der die Schüler auspflegt sozusagen, also die wieder austrägt, wenn sie die Schule verlassen. Es braucht jemanden, der immer da ist, wenn die Schüler, die natürlich ihre Passwörter verlieren, ja, dass man denen ein neues generieren kann. Das Ganze ist unglaublich viel Zeitaufwand. Die Einrichtung an sich ist eigentlich von jemand alleine gar nicht so wirklich durchzuführen. Ich habe vor ja, letztes Jahr begonnen bei uns diese kostenlose Variante einfach nur mal auszuprobieren sozusagen bei uns an der Schule. Und das allein war schon so, dass ich wirklich lange beschäftigt war, an sich mich einzuarbeiten, aber ich meine, das ist klar. Das wusste ich vorher. Ich wollte mich ja einarbeiten, aber interessanterweise noch viel länger dauert es, andere Leute einzuladen und einzuarbeiten, andere Lehrer und auch die Schüler nochmal einzuarbeiten. Denn für viele meiner Schüler war es einfach schon ein riesiges Problem, ein Passwort richtig einzugeben und ein neues sich auszudenken. Finde ich aber nicht, dass das dagegen spricht, so etwas zu benutzen, denn die müssen das ja lernen. Dementsprechend eigentlich eine Sache, die man sehr wohl mit ihnen lernen sollte. Die Sache ist aber natürlich, wenn man das an der ganzen Schule flächendeckend einführt, dann kann das einer alleine kaum leisten tatsächlich. Es sind die Kenntnisse an sich nicht da, die Zugänge sind dann irgendwo verteilt und ja, da bräuchte es Schulungen, da bräuchte es wiederum viel Zeit und ich weiß eben an meiner besagten Referendarschule, da gab es auch Stunden, Anregungsstunden für sowas. Und sollte Standard sein in meinen Augen, ist aber halt leider Gottes das Geld wieder nicht dafür da. Schade, schade, aber so ist das. Gut, so viel zur Umfrage. Wie gesagt, sieh dir diese Umfrage gerne mal an, sieh dir die Ergebnisse im Detail nochmal an. Und lass mich auch gerne deine Meinung dazu hören, wenn du weitere Ideen hast für solche Umfragen. Ich fand es jetzt echt ganz schön, dass sich so viele da beteiligt haben. Vielleicht ja, stelle ich in Kürze mal wieder sowas hoch. Solltest du informiert werden wollen, dann trag dich natürlich auf meiner Seite für den Newsletter ein. Gibt es auch ganz viele tolle Gratis-Sachen. So, wir machen weiter. Und zwar habe ich auch noch bei Twitter ein bisschen rumgefragt, ob es denn interessante und überraschende Erkenntnisse gibt. Und zwar nicht nur diese üblichen, ja, wir haben kein Internet, sondern überraschende Erkenntnisse, die man jetzt so vielleicht vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Viel ist bisher noch nicht zurückgekommen, aber ich habe zwei Erkenntnisse, die ich dir auf jeden Fall mal nicht vorenthalten möchte. Und hier gleich auch der Aufruf, wenn du auch etwas derartiges, wenn dir etwas aufgefallen ist diesbezüglich, dann schreib mir doch mal eine E-Mail, dann kann ich das in der nächsten Podcast-Folge verwursten. Basti@lehrer-zeit.de. Erste überraschende Erkenntnis nannte Tobias Raue auf Twitter und zwar schrieb er, Schülerinnen und Schüler arbeiten zu Hause pro Tag meistens nur an einem Fach. Alle Aufgaben werden gebündelt und konzentriert erledigt. Ein weiteres Argument gegen tradierte gegen den tradierten 45, 90, 60 Minuten Rhythmus, also gegen die traditionellen Schulstunden Aufteilungen sozusagen. Und das finde ich eine sehr interessante Erkenntnis. Also natürlich, das ist jetzt bei ihm hauptsächlich so, das, was er gemeldet bekommen hat, aber finde ich schon spannend. Ist auch, was ich von meinen Nachbarn zum Beispiel gehört habe, die haben Kinder in der Grundschule, auch die versuchen immer, sich möglichst lange dann auf ein Fach zu konzentrieren und wechseln eben natürlich nicht nach 45 Minuten das Fach, sondern machen dann halt beispielsweise heute ihre ganzen Deutschaufgaben und morgen ihre ganzen Matheaufgaben. Eigentlich logisch würde ich auch so machen. Das ist ja auch etwas, was ich dir beispielsweise immer empfehle, wenn es darum geht, ums effiziente Arbeiten, dass du eben nicht nach 45 Minuten mit dem Unterricht vorbereiten aufhörst und dann korrigierst, sondern dass du halt wirklich am Stück einfach einen ganz, ganz großen Teil deines Unterrichts vorbereitest und am Stück wirklich sehr viel korrigierst. Warum sollte es bei den Schülern anders sein? Ja, das ist eben ein Rhythmus, der seit sehr vielen Jahren bei uns vorherrscht. Der geht, glaube ich, ich habe das mal irgendwann recherchiert, der geht sogar noch auf die Weimarer Republik zurück oder sowas in der Richtung. Und hat sich seitdem nicht verändert. Und so ist es halt jetzt. Und leider Gottes gibt es nur wenige Schulen, die sich da dagegen wehren. Sabine Katzmann hat das Ganze auch nochmal bestätigt. Auch auf Twitter eben. Sie schreibt, selbstgewählte Arbeitszeit beginnt gegen 9 und endet um 12. Dann nochmal von 13.30 Uhr bis ca. 16 Uhr. Eine Klingel hat keiner gebraucht. Also auch ganz interessant, dass die Schüler, wenn sie ihre Arbeitszeit selbst wählen, von 9 bis 12 arbeiten und eben nicht um 7:30 anfangen, so wie das eben in der Schule oft der Fall ist, sondern sie fangen um 9 an, arbeiten bis 12, arbeiten dann von 14:30 bis 16 Uhr nochmal weiter. Also eine völlig vernünftige Arbeitszeit für Schüler, eigentlich auch genau, also eine gute Zeit auf jeden Fall, guter Zeitraum, eine gute Menge, die sie da schaffen, sind ja doch immerhin fast 6 Stunden, wenn ich mich jetzt auf die Schnelle nicht verrechnet habe. Und ja, eine Klingel hat keiner gebraucht, eben auch, es geht auch in diese Richtung. Warum sollte man denn zu Hause sich einen Wecker stellen und nach 45 Minuten das Schulfach wechseln? Also zwei interessante Erkenntnisse, dass wenn die Schüler selbstständig arbeiten, dass sie eben ganz anders vorgehen, als wir ihnen das in der Schule vorgeben. Ja, das spricht eigentlich für die ganzen offenen Unterrichtsformen, das spricht auch für eine Öffnung des ganzen Alltages, des ganzen Schulalltages. Ja, aber natürlich in der Realität schwieriger umzusetzen, als wenn jeder Schüler zu Hause lernt. Ja, wenn du solche überraschenden Erkenntnisse auch getroffen hast in irgendeiner Form, die müssen jetzt auch nichts mit der Arbeitszeit zu tun haben, dann lass mich das gerne wissen. Und ich, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich das dann in einer späteren Folge mal unterbringen kann. basti@lehrer-zeit.de. Dann eine Sache, die ich ein bisschen weniger erfreulich finde. Ja, etwas, was man leider Gottes ja immer mal wieder bemerkt. Gerade wenn solche sensiblen Themen wie Schule oder gerade Grundschule angesprochen werden, da wird ganz gerne sehr schnell auf den Lehrer eingeschlagen, verbal zumindest. Lehrerbashing nenne ich das. Weil man es den Leuten manchmal nicht so ganz recht machen kann. Es gibt interessanterweise tatsächlich zwei Strömungen, die ich jetzt beobachtet habe hier, sei es auf Twitter, sei es in irgendwelchen Foren oder sonst irgendwo. Die eine Strömung sagt, warum gibt es denn keine Online-Lösungen, warum gibt es denn nur so einen blöden Wochenplan, warum arbeiten wir in einer so rückständigen Gesellschaft? So, freie Worte. Die andere Fraktion sagt, boah, jeden Tag irgendwelches Zeug, wie soll mein armes Kind das denn schaffen? Denkt ihr denn nicht an die Eltern? Das sind so diese zwei Strömungen. Die einen, die sagen, ja, um mein Kind wird sich nicht genug gekümmert, es bekommt nur den Wochenplan. Und die anderen, die sich beschweren, dass das Kind jeden Tag so viel zu tun bekommt. Ja, das finde ich schade, finde ich schwer nachvollziehbar. Es ist wirklich schwierig, was soll man dazu sagen? Also, wie man es macht, ist es verkehrt. Man findet immer irgendjemanden, dem man es nicht recht macht und am Ende ist immer der Lehrer schuld. Das finde ich schon ein bisschen schade. Es gibt natürlich auch ganz andere Stimmen, die natürlich sehr froh sind, dass die ihre Kinder auch gut versorgt werden und dass die auch was zu tun bekommen in der aktuellen Zeit. Aber die sind vielleicht ein bisschen leiser bei Twitter. Kann natürlich sein. Besonders schön fand ich auch die Aussage von einer Dame, die geschrieben hat, das ist alles viel zu wenig Arbeit und sie würde sich tägliche Videocalls wünschen mit ihrem Kind, denn das soll ja jetzt dann auf eine weiterführende Schule kommen und wie soll das Kind denn dann das Gymnasium bestehen? Der Grundgedanke dahinter ist wohl, dass wir Lehrer jetzt das alle verschlafen haben, dass jetzt aktuell Krisensituation ist und dass wir das nächstes Jahr vergessen haben und dann zu allen Kindern, die schlecht sind, sagen, aha, runter von dir mit der Schule, du hättest es doch letztes Jahr lernen müssen. Also dieser Gedanke, den finde ich ja so absurd. Ich meine, es hat ja jetzt jeder mitbekommen, dass wir eine Sondersituation haben im Moment und ja, da haben sich dann auch in diesem speziellen Post dann auch sehr schnell Lehrer gefunden, die das auch mal versucht haben, klarzumachen, dass da schon durchaus auch Rücksicht drauf genommen wird auf die aktuelle Situation. Ist ja das Gleiche mit irgendwelchen Abi-Prüfungen oder Abschlussprüfungen im Allgemeinen. Das ist uns ja schon allen klar, dass wir jetzt ein bisschen eine andere Situation haben als normalerweise. Wir sind ja gar nicht so doof, wie wir aussehen. Auf der anderen Seite hast du sicher diesen schönen Videobeitrag der Heute-Show gesehen. Wenn nicht, ist der sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber der Grundinhalt dieses Beitrags war, viele Eltern stellen im Moment überrascht fest, dass Lehrer tatsächlich ein regelrechter Beruf ist. Das finde ich sehr schön, denn tatsächlich kommt jetzt ja auf die Eltern eine zusätzliche Belastung, dass die sich halt auch mal damit auseinandersetzen müssen, was ihre Kinder denn da eigentlich machen und da vielleicht auch mal helfen müssen. Und da sind viele recht schnell überfordert und stellen fest, ja, ist ja doch gar nicht so ohne, was die Lehrer manchmal in der Schule leisten müssen. Finde ich sehr schön. Vielleicht erkennen manche eben aktuell dann doch, dass wir eine wertvolle Institution darstellen, die nicht nur jeden Tag damit beschäftigt ist, die Schüler zu verwahren, sondern auch vielleicht irgendwelche Inhalte vermittelt. Dann, wenn wir schon beim Thema Twitter sind, ein kurzer Tweet, der dich vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Mich hat der sehr zum Lachen gebracht. Von einem Nutzer mit dem Namen Bildungsexperte, dem folge ich sehr gerne und freue mich immer, weil der sehr lustige Dinge schreibt. Und er schreibt: Wisst ihr noch, wie wir damals immer sagten, mach ich, wenn ich mal Zeit habe? Und das fand ich sehr schön, weil mir aufgefallen ist: Ja, die Lampe ist immer noch nicht dran gebohrt, obwohl ich ja doch tendenziell jetzt mehr Zeit habe als vorher. Naja, aber das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wie kannst du denn diese Zeit jetzt, diese ganze Corona-Krisenzeit, sinnvoll für dich nutzen? Und ich möchte dich direkt gleich mal nochmal verlinken. Findest du in den Shownotes diesen Link auf den Artikel, in dem ich über 7 Wege zu Fortbildung in stressigen Zeiten geschrieben habe, beziehungsweise gesprochen habe. Ja, denn diese Fortbildungsmöglichkeiten funktionieren auch in nicht stressigen Zeiten überraschenderweise ganz gut. Das ist mal das eine. Zum anderen möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich kürzlich einen neuen Kurs rausgebracht habe, den Word für Lehrerkurs, in dem geht es eben um Word-Anwendungen, die jetzt speziell für Lehrer ganz interessant sind. Das kannst du dir anschauen. Entschuldige wieder mal diese schamlose Werbung. Es hält sich eh in Grenzen im Moment. Und dann habe ich noch ein paar Ideen, zum Beispiel auch, was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Lehrer nicht Tast schreiben können. Das wäre jetzt die Zeit, das zu lernen. Auch da setze ich dir mal einen Link in die Shownotes. Es gibt nämlich ein paar gute Online-Tools, völlig umsonst, mit denen man das Tastschreiben erlernen kann. Dauert nicht lange und spart dir langfristig unwahrscheinlich viel Zeit. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, da war was Interessantes für dich dabei. Wie gesagt, schau dir die Umfrage an und lass mich wissen, wenn du irgendwelche interessanten Erkenntnisse hast. Schau bei meinem Kurs mal vorbei, lehrer-zeit.de/Word für Lehrer. Ist natürlich hier auch verlinkt. Ansonsten bleib gesund, bitteschön. Bleib zu Hause und hoffen wir, dass wir das alle gut überstehen. Gemeinsam werden wir es schon irgendwie hinkriegen. Bis zum nächsten Mal, denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.